Nach längerer Pause habe ich heute Morgen diesen Anzug mal wieder angezogen und ich denke, was hast du da in der Tasche? Und ich ziehe da dieses Blatt hier raus. Da steht Programm, Festgottesdienst zur Einweihung des neuen Gemeindezentrums, 29. April 2011, FEG Dillenburg. 29. Mai. Ihr seid hellwach, wie ich merke. Und ich habe gedacht, was haben wir heute? 27. Hey, das ist ja sowas wie ein Jahresfest. Und ich darf dabei sein. Ich kann mir gut vorstellen, bei all den Aktivitäten, die es in der Gemeinde bisher gab, dass einige ziemlich viel Kraft hier gelassen haben, schon während der Umbauphase und erst recht bei dem tollen Programm, was danach kam. Ist das so?
Ja.
Aber nicht nur, wenn viel läuft, braucht man viel Kraft. Auch wenn nichts läuft, manchmal in der Gemeinde, braucht man trotzdem viel Kraft, weil man so innerhalb der Gemeinde viel Kraft braucht, verbraucht. Und deswegen steht das Gottesdienstthema heute so: Leben aus neuer Kraft. Das hat was mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Martina, die heute Morgen hier anmoderiert hat, die hat ja sehr viel Hoffnungen ausgesprochen, dass sie Antworten bekommen möchte. Ich hoffe, dass ich dem Erwartungsdruck standhalte. Pfingsten 2012, Heiliger Geist, Leben aus neuer Kraft. Warum eigentlich Pfingsten gefeiert wird, ich weiß gar nicht, ob ich hier aus dem Licht raustreten darf, warum Pfingsten gefeiert wird, will die Radioreporterin wissen. Und er sagt, weiß ich auch nicht so richtig, der da befragt wird, ein älterer Mann, ist gerade beim Kofferpacken. Und das ist ja so das Symptomatische für Pfingsten, man packt die Koffer, ist dann irgendwo unterwegs im Stau. Oder es fließt auch noch der Verkehr, kann ja auch gut sein. Jedenfalls, man ist unterwegs. Dann sagt er aber noch, ja, das ist ja was Christliches. Ich gehe wenig zur Kirche, aber ich glaube schon an Gott. Er hat mir vor 15 Jahren nochmal das Leben geschenkt, nach einer schweren Operation. Symptomatisch für viele Zeitgenossen heute, die zwar restliche christliche Wertbestände noch so irgendwo gespeichert haben, aber nicht mehr so richtig was damit anfangen können. Ein 15-jähriges Mädchen antwortet, wir fahren heute an den See. Das ist ja auch schön bei dem Wetter. Und macht auch nochmal deutlich, Pfingsten liegt ja nun gerade auch in einer Jahreszeit, wo man ganz toll unterwegs sein kann und Freizeit genießen kann. Wozu also Pfingsten? Sie, ihr seid heute Morgen hier, weil euch Pfingsten wichtig ist. Und das ist auch gut so. Letzten Sonntag wurde ich gefragt, warum ich überhaupt nichts zu Bayern sagen würde. Ich habe gesagt, die Trauer ist schon groß genug. Heute denkt schon gar keiner mehr an die Bayern. Hätten nicht die Deutschen gegen die Schweiz so hoch verloren und wäre nicht mal wieder gesagt worden, hätten wir die Bayern dabei gehabt. Aber das gibt einem doch Auftrieb, oder? Ich meine, zumindest den Bayern gibt das Auftrieb. Wir werden ja doch noch für irgendwas gebraucht. Genau, auf sowas kann man auch noch Kraft ziehen. Manchmal fühlt man sich ja so richtig nutzlos, sinnlos und dann hat man auch gar keine Kraft mehr. Leben aus neuer Kraft. Ich bin sicher, heute Morgen sind auch Menschen hier, die sich ziemlich ausgezehrt und ausgebrannt vorkommen. Und ich weiß, unter Christen gibt es immer mehr auch davon, die sagen, ja, mir fehlt die Kraft. Ich kann nicht mehr. Und eigentlich will ich auch nicht mehr. Wenn jemand heute Morgen hier ist, willkommen in der Pfingstpredigt und in der Gemeinde, die Pfingsten braucht. Wie bekommt man neue Kraft, wenn man merkt, dass immer mehr Auszehrung da ist, Schlaf, Essstörungen, Spannkraft, alles ist weg. Welche Kraftquelle befähigt uns? Pfingsten hat ja etwas mit Pneuma zu tun. Dieses griechische Wort hat mit Geist, Atem ganz viel, daher kommt das. Und wir haben eben gehört von diesem Sturm. Und deswegen habe ich auch das Surfsegel hier mitgebracht. Weil da kann man ganz gut dran sehen, was die Kraft des Windes vermag. Also im Gottesdienst sollte man ja auch immer was erleben können. Als ich anfing mit dem Surfen, habe ich gedacht, ich wäre der einzig Bescheuerte, der das nicht hinkriegt. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, der denkt, oh, mit dem Christsein, ich kriege das nicht gebacken. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe dann gesagt, wie macht man das? Man braucht beim Christsein erstmal Anleitung. Wie geht das? Wie fängt man damit an? Und dann hat man mir gesagt, ich soll auf diesem kippeligen Brett mich mal so in Balance stellen und so ein Gegengewicht bilden zu diesem Segel hier. Und wenn das schon mal so weit oben ist, ja gut, in der Regel liegt das im Wasser, wisst ihr das? Das liegt im Wasser. Da muss man das ganz umlegen, das mache ich jetzt mal nicht hier, weil ich keinen Mastfuß hier drin habe. Und dann ist die erste Übung, und daran bin ich schier verzweifelt, das Ding aus dem Wasser kriegen. Das ist voll Wasser gelaufen. Jetzt musst du das hochziehen. Du denkst, oh, die Martina sagte immer, ich habe Rücken. Boah, da müsste jetzt hier Mastfuß sein. Jetzt schaffen wir das. Das ist echt was zum Erleben. Jetzt musst du das hier Griff um Griff hochziehen. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Jetzt denkst du, wow, ich hab's oben. Jetzt aber nur noch hier irgendwie richtig das in den Griff bekommen. Und schon haut der Wind wieder dir entgegen und du bah, fliegst du wieder drin. Du denkst, ich schaff das nicht. Ich krieg's das nicht gebacken. Und wenn das jetzt zum ersten Mal klappt, ist der Wind hier, nehmen wir an, der kommt von hier, und dann auf einmal trifft er hier voll auf. Und dann machst du auf einmal das Segel hier zu, und dann gibt es hier so eine Anschnittfläche für den Wind. Boah, und dann fährt das. Du denkst, wow, Hauptsache es fährt. Egal wohin. Jetzt erstmal fahren. So habe ich das auch beim ersten Mal gemacht. Bis zum anderen Ufer bin ich auch gekommen. Aber wie komme ich zurück? Boah. Das Ganze wieder auf der anderen Seite. Das habe ich noch nicht gewusst. Deswegen habe ich das Board außen rum getragen. Ja, inzwischen ist, weiß ich natürlich, wenn man das jetzt schön beizieht, und das hat die Martina eben schon erklärt, wenn man das hinten ganz runter macht, das kennt ihr hier von dem Bild da, dann wird das hier so ganz beigeholt, dann liegt das so, es fast geht unten nichts mehr durch, und dann liegt man flach über dem Wasser und hier mit dem Trapez drin. Wow, dann schießt du über das Wasser. Das ist wunderbar. Und der Wind hat eine Kraft, das geht ab wie Schmidts Katze, sag ich euch. Also ebenfalls toll. Und so ein schlaffer Pastorenkörper wird dabei noch trainiert. Ich habe auch Rücken, aber die Muskeln, denen tut das gut. Ist wie ein Surfer vielleicht? Habe ich das irgendwie falsch erklärt? Ja. Was war falsch? Was war falsch? Das haben wir jetzt gar nicht geplant, aber Sie haben jetzt das entscheidende Stichwort für die Predigt geliefert. Genau, von wo kommt der Wind? Und im Predigttext heute Morgen gibt es zwei Windkraftquellen. Merkt sie euch gut. Zwei Kraftquellen. Erstens Selbstsucht. Das ist eine Wahnsinnskraftquelle. Aber im Prinzip musst du selber. Du musst paddeln, du musst selber. Aber da kommt auch ein Wind und der kommt aus dunklen Kanälen, wird er gespeist. Werden wir noch mehr von hören. Und die andere Kraftquelle ist der Heilige Geist. Und jetzt kommt es darauf an, an welchem Wind ich mein Segel ausrichte. Ganz genau. Gucken wir ein bisschen in die Geschichte von Pfingsten. 7 Wochen nach dem Passafest. 50 Tage danach. Pentekoste. Das war in der Heilsgeschichte ein ganz wichtiges Fest. Da wurden die Erstlinge, die erste Frucht eingebracht. Und im Neuen Testament erfüllt sich die Heilsgeschichte darin, dass die erste Frucht, die ersten Christen, eingebracht werden ins Reich Gottes. Alle dürfen dazugehören. Das Erntefest hat begonnen. Deswegen nennen wir auch Pfingsten nicht nur Jahresfest der FEG Dillenburg, sondern Geburtstagsfest der Gemeinde Jesu grundsätzlich. Damals ging es los. Mit einem Sturm fing alles an. Nicht ohne Grund. Die Jünger hielt es nicht mehr drinnen. Sie mussten raus. Sie konnten nicht mehr schweigsam und beklemmt und enttäuscht und nur frustriert sein. Sie mussten raus, weil sie voll begeistert waren vom Heiligen Geist. Und dann haben sie das nicht nur so gesungen, wie wir eben, sondern sie mussten darüber reden. Und sie erfuhren diese Kraft nicht nur unsichtbar, sondern wie ein Feuer, das in ihnen brannte. Man sagt ja auch schon mal, jemand, der so voll begeistert ist und voll dabei ist, der hat Feuer. Ja. Und bei denen war das auch noch zeichenhaft dann zu sehen. Unverkennbar. Durch Gottes Geist wurde sein Wort hörbar und erlebbar. Seine Kraft war geradezu spürbar und sie veränderte gewaltig. Was macht den Unterschied eigentlich im Gottesdienst? Man kann da noch so viel Technik einbauen, aber damit bekommt der Gottesdienst noch nicht unbedingt Tiefe. Tiefe bekommt er dadurch, Veränderungskraft bekommt er dadurch, indem Menschen vom Geist Gottes angerührt werden und von seinem Feuer auch erwischt werden. Das brennt dann in ihnen, sodass man hinterher sagt, das hat zutiefst an mir gewirkt. Das habe ich jetzt gespürt. Gott hat mit mir gesprochen. Und so unter der Predigt des Petrus werden Menschen erreicht, Herzen kommen in Bewegung und es verändert sich etwas. Vollmächtige Gottesdienste, vollmächtige Predigt oder auch Gesang wird Menschen immer verändern. Man sieht es am Ende von Pfingsten, dass 3000 Menschen zum Glauben kamen und sich taufen ließen. Wie gut, dass die nächste Taufe hier ansteht. Sie wurden alle von Heiligem Geist erfüllt. Ein Hör- und Verstehenswunder. Alle verstanden. Leute aus dem gesamten damals bekannten Raum, Asien, Judäa, Kappadokien, Kreta, Araber, Römer, alle verstanden und hörten die großen Taten Gottes. Wo kommen wir hin? Was verändert sich, wenn Menschen den Heiligen Geist heute erleben? Interessiert euch das? Ihr seid noch dabei. Wunderbar. Lasst uns den Bibeltext anschauen, aus Galater 5. Da finden wir jetzt diese zwei Windkraftquellen, woraus wir unsere Kraft nehmen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung. Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Welche Kraft bestimmt uns? An den Früchten können wir es selber erkennen. Falls wir es selber nicht erkennen, können es andere uns bestätigen. Der Blick soll uns geschärft werden. Und warum beginnen die ersten drei Begriffe? Wir können uns das ja ruhig nochmal anschauen, den Text zurückblättern. Warum beginnen die ersten Begriffe der selbstsüchtigen Lebensart mit missbrauchter Sexualität? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Offensichtlich wird an diesen starken Triebkräften des Menschen deutlich, wovon sie gespeist werden. Wo ihre Steuerung funktioniert oder auch nicht. Sexualität ist eine wunderbare Gabe, aber die Frage ist, wie kann diese gewaltige Kraft gesteuert werden? Oder sind wir einfach nur ausgeliefert? Und Paulus sagt, der selbstsüchtige Mensch überlässt sich diesen Trieben, diesen starken Kräften, die in ihm sind. Und er findet nichts dabei. In Korinth war eine Gemeinde so aufgeblasen, dass sie sagte, wir finden nichts dabei. Die Untreue in der Ethik, so macht die ganze Bibel deutlich, ist auch immer mit Auswirkungen auf die Treue zu Gott. Die Bibel gebraucht oft das Bild des Ehebruchs, um daran deutlich zu machen, so ist das, wenn man auch mit Gott bricht. Da ist erst Interesse für einen anderen und dann verliert man auch das Interesse an Gott. Das Volk Gottes wird oft mit einem Untreuen verglichen. Sie mögen sich immer wieder bekehren, sagt die Bibel. Sie geben einen frommen Einschein, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit kennen sie nicht. Also da ist das sich überlassen den eigenen Trieben und Gefühlen. Sozusagen mehr Bauch gesteuert als Kopf oder Herz gesteuert. Es geht weiter in dieser Aufzählung, wo ist die Kraft, die Antriebskraft, zwischenmenschliche Missstände, die das Verhältnis zu Jesus trüben. Hier werden aufgezählt Feindseligkeiten, Streit, Rivalität, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Missgunst. Dominanz von Gefühlen, von Ego. Und Jesus macht deutlich, wie der reiche Feinschmecker, der den armen Lazarus vor seiner Tür kalt liegen ließ, so ist es offensichtlich mit den Menschen, die sich da so steuern lassen. Also, Paulus erinnert daran, dass wir gut hinschauen müssen, was bestimmt uns wirklich. Gehen wir weiter zu diesem wichtigen Stichwort Leben aus neuer Kraft. Und er sagt, der Geist streite dagegen, er will eine Neuorientierung. Und er will uns helfen, dass wir das nun nicht selber schaffen müssen, sondern dass das in uns an Gutem wächst, was wir alleine nicht können. So wie der Wind beim Surfen oder Segeln uns nach vorne bringt. Wer keine Schwimmbewegungen macht, das wissen wir, wird untergehen. Wer sich nicht dem richtigen Wind dem Geist aussetzt, wird es nicht schaffen. Und deswegen nennt nun Paulus 9 Begriffe, die durch den Heiligen Geist bei uns in Veränderung geschehen. Nicht aus uns selbst, sondern durch diese gewaltige Kraft, die da am Werk ist. Und diese verschiedenen Früchte werden als eine Frucht zusammengenommen. Wir können also nicht sagen, also so mit der Sanftmut oder der Treue, da habe ich es ja ganz gut, aber mit der Liebe, das funktioniert noch nicht so. Also jedenfalls, diese Früchte soll man alle zusammen sehen. Aber fangen wir mit der Liebe an, der Kraft der Agape, dieses griechische Wort, das hier steht. Es ist die aufopfernde, die hingebende Liebe. Wir können sie nicht selbst produzieren. Aber Paulus macht uns deutlich, diese Liebe kommt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Sie ist ausgegossen wie klares Wasser in dieses Gefäß. Und ich kann an diese ausgegossenen Liebe, morgens habe ich oft so einen trockenen Mund, tut mir jetzt wunderbar, hier so ein Schluck von dem erfrischenden Wasser. Von der ausgegossenen Liebe darf ich nehmen und nehmen. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann davon nehmen. Meine Liebe ist zu Ende, ich kann davon nehmen. Sie ist ausgegossen in mein Herz. Der Heilige Geist in uns, das feiern wir heute, bedeutet, hey, du hast Gottes Liebe in deinem Herzen. Sie ist ausgegossen. Und die nächste Frucht, die genannt wird, wie ein starker Wind, der uns nach vorne bringt, wieder Freude. Nicht nur fröhliche Momente. Man kann sich ja so eine Freundlichkeit, Fröhlichkeit auch so ein bisschen auftrainieren. Man kann Witze machen, dann flackert das mal kurz auf mit der Freude. Aber wir wissen, wie schnell das dann wieder weg ist. Die langfristige Freude ist etwas sehr Tiefes. Es hat etwas zu tun mit der wunderbaren Gegenwart dieses Herrn, der tief in mir lebt. Und wie auch immer die Umstände sind, ob jetzt die Sonne scheint oder es wieder eintrübt, er ist da. Die Kraft der Freude. Manchmal trifft man Kranke oder auch Ältere und man schaut in ihre Augen und hat den Eindruck, da lebt diese Freude. Heute Morgen strecken wir uns danach aus und sagen, Herr, weiß nicht, seid ihr noch dabei? Herr, ich will mit dieser Kraft leben und als erstes brauche ich ganz neu wieder die Fokussierung, das Schauen auf die Liebe in mir und auf die Freude, die du in mich hineingegeben hast. Und diese Freude hat wunderbare Auswirkungen. Frieden. Hey, das sind Stichworte im Vergleich zu denen, die vorher genannt wurden, wo diese dunkle Seite dieser dunklen Kräfte, die in uns auch am Werk sind, vergessen macht. Da ist jetzt also Friede in uns, eine heitere Gelassenheit, geborgen bei Gott zu sein. Ich vertraue ihm, was auch immer kommt. Ist relativ leicht gesagt, wenn es einem gerade gut geht und man keine Sorgen hat. Aber wenn Leute hier sitzen, die schwere Sorgen haben und die nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll, denen wird gesagt, mein Friede wird durch meinen Geist in dich gegeben, sodass du eine heitere Gelassenheit trotz deiner Sorgen haben kannst. Und Geduld. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Geduld heißt ja beharrlich sein, nicht aufgeben, langen Atem bekommen. Geduld haben heißt auch nachsichtig werden mit jemandem, dem Fehler passieren, wo ich meine, mir passieren die so nicht. Nein, auch mit ihm Geduld haben. Aushalten, sich Zeit lassen. Der Wind der Geduld und der Wind der Freundlichkeit. Ob es den auch im Dillkreis gibt? Ja klar, den gibt es auch im Dillkreis. Obwohl die Leute sich das nicht so anmerken lassen, dass sie gerade freundlich und fröhlich drauf sind. Aber es gibt's. Ganz tief drinnen ist das. Und die Freundlichkeit zeigt sich an Kleinigkeiten. Ein kleiner freundlicher Blick. Geht's euch nicht auch so, wenn ihr morgens in den Gottesdienst kommt, dass ihr nach Gesichtern Ausschau haltet, die euch freundlich anschauen? Vergesst darüber selber, freundlich auch zu gucken. Also jedenfalls, dieser kleine freundliche Blick. Aber das ist ja noch viel mehr als nett und höflich sein. Es heißt, freundlich sein heißt einem anderen Aufmerksamkeit schenken. Und nicht nur denen, die man sowieso schon kennt. Jeder Gottesdienst ist ein Übungsfeld dafür. Und Freundlichkeit hat ganz viel zu tun auch mit Gastfreundschaft. Da kommt das ja auch drin vor. Da ist dieses Freundliche auch drin. Wo wirst du heute Mittag zu Mittag essen? Dann komm doch mit zu uns. Wir haben immer ein Schnitzel in Vorbereitung oder auch zwei. Das wäre doch toll, wenn so eine Gastfreundschaft uns wieder so zur Selbstverständlichkeit würde. Und es muss ja auch gar kein Schnitzel sein. Einfach noch ein bisschen mehr in den Topf und es klappt schon. Güte, ebenso eine wunderbare Eigenschaft des Windes des Heiligen Geistes. Güte. Ein gütiger Mensch, der sieht einfach auch das Schwache im anderen und schätzt es wert. Es ist die Zwillingsschwester der Freundlichkeit, die Güte. Güte kann Kompromisse schließen, nur keine faulen. Also sagt schon, was nötig ist, aber er tut das, was dem anderen gut tut, eben der Gütige. All diese wunderbaren Dinge sind offensichtlich in uns. Und Treue steht hier. Treue ist das gleiche Wort im Griechischen wie Glaube. Und es bedeutet, dass man zuverlässig ist, verlässlich, vertrauenswürdig. Wunderbar, dass der Heilige Geist diese Frucht in uns wachsen lässt. Toll, wenn es in der Gemeinde viele gibt, die treu ihren Dienst tun. Und viele werden manchmal übersehen, die es über Jahre, manchmal Jahrzehnte still und im Hintergrund getan haben. Im Himmel werden sie einmal ganz besonders nach vorne gerückt, um deutlich zu machen, gut, dass du so treu warst. Ihr Lieben, die ihr so eure Dienste tut in aller Treue, Gott sieht das. Und Sanftmut ist das Gegenteil von Streitlust, das Gegenteil von Rechthaberei, das Gegenteil von ich gehe jetzt in die dritte und vierte Instanz. Jetzt boxen wir es durch und wir ringen sie nieder. Der Sanftmütige kann einlenken und er ist kein Sturkopf und will kein Dickkopf mehr sein. Ich frage mich manchmal, ob man die LDK-Schilder auch so verstehen kann, lauter Dickköpfe. Also jedenfalls, vielleicht müssen wir uns da was Neues überlegen. Jedenfalls, die geistliche Veränderung geht in Richtung Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da geht uns ja manchmal der Gaul durch. Und das von Luther übersetzte Keuschheit meint ja nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit, sondern Selbstdisziplin, so wie im Sport. Worauf verzichten Sportler, auch beim Essen und wo nicht überall, um das Ziel zu erreichen? Genau das ist gemeint. Wunderbar, wenn wir im Geistlichen diese Konzentration aufs Wesentliche wieder haben. Selbstbeherrschung. Und durch den Geist wird es möglich. Diese 9 Stichworte, die ich genannt habe, sind Wesensmerkmale von Jesus. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten, sagt Jesus über den Geist, weil ihr werdet an seinen Wirkungen an euch erkennen, was sich da tut. Sollen wir nochmal Segel holen? Nein, machen wir jetzt nicht. Aber die Frage ist, was treibt euch nach vorne? Selbstsucht oder Heiliger Geist? Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt gegen die Selbstsucht. Und deswegen lesen wir noch den Schluss dieses Textes. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Schaut mal, hier ist das Kreuz, auch bei euch. Wie wäre das? Ihr müsst eigentlich so ein dicker Nagel rein und dann könntet ihr jetzt alle noch nach dem Gottesdienst kommen und hier so eure Dinge abhängen. Die Schuldbriefe und die Anklagen ans Kreuz genagelt. Und sagen, Herr Jesus, danke, dass du da für mich gestorben bist. Das tun wir jetzt auch gerade, deswegen beten wir und stehen dazu auf. Danke, lieber Vater, dass du Jesus geschickt hast, damit er unsere Selbstsucht ans Kreuz nagelt. Wir haben diese Eigenschaften, die aus dunklen Quellen gespeist werden, noch einmal eben vor Augen gehabt. Die wunderbare Kraft des Heiligen Geistes, der schweigsame, furchtsame, frustrierte, vielleicht auch zornige Jünger aufgerichtet hat und ihnen neue Kraft geschenkt hat, sodass sie vollmächtig bezeugen konnten, kehrt um und Menschen folgten dir. weil sie verstanden, was du willst. Danke, dass das an Pfingsten geschieht und auch mit uns. Amen.